ARD.
Ist Cringe so halt dein Ding? Ist das dein Signature?
Nina Chuba hat mal gesagt, was sie an mir cool findet, ist, dass ich so uncool bin. Also ich glaube halt, dass ich einfach so authentisch bin. Das ist so ein Wort, was so ausgelutscht ist.
Das ist immer so als Musiker, wenn du mit Social Media Firmen sprichst, die sagen halt, hey.
Sei authentisch, sei du selbst. Wir lieben dich so, wie du bist.
Genau.
Ich war wirklich so die Person, die es geschafft hat im Schulsport, immer den Ball ins Gesicht zu bekommen. Also wirklich, ich habe das so oft geschafft. Also beim Fußball.
Ich sehe dich mit diesem Schockblick.
Ja, wirklich. Und dann damit geheult.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Ray Garvey
und
Mirella Pretschek.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
In diesem Monat trifft der Schöpfer von Supergirl auf die selbsternannte Queen of Cringe. Sie ist wahrscheinlich eine der facettenreichsten Stimmen der deutschen Entertainment-Szene und das nicht nur, weil sie manchmal ins Fränkische rutscht. Als Autorin, Podcasterin und mit ihren Live-Shows ist sie mittlerweile auch weit über YouTube hinaus bekannt. So mischt sie ihre Leidenschaft fürs Obskure, Unangenehme und Trashige immer auch mit gesellschaftlichen Themen und politischem Zeitgeist. Ein Leben zwischen Kaffee-Cringe und Trash-Paradise, Elternschaft und politischem Engagement. Und sie verkauft ihre eigenen Puzzle. Ich meine, wie cool ist das denn? Ob er schon mal so ein Puzzle gepuzzelt hat, wissen wir nicht, dafür aber sonst eine ganze Menge. Immerhin beschenkt er mittlerweile seit fast 25 Jahren unsere Ohren und Augen mit seiner charmanten Anwesenheit. Genauso lange ist er übrigens auch schon mit der Liebe seines Lebens verheiratet. Seine andere große Liebe, die Musik, begleitet ihn durch alles, was er tut. Ob mit seiner Band, als Solomusiker, als Juror oder Coach oder wenn er mal mehr, mal weniger erfolgreich errät, wer sich hinter den absurdesten Kostümen und Masken versteckt. Oder auch ganz neu in seinem ersten eigenen Podcast The Songs You Picked For Me, wo er mit prominenten Persönlichkeiten über ihre Leidenschaft zur Musik und prägende Momente spricht. Ist auch sie vielleicht ein verstecktes musikalisches Talent? Haben sie einen gemeinsamen peinlichen Lieblingssong und würde er für sie ins Dschungelcamp ziehen, wenn sie ihn ganz lieb bittet? Das alles und noch viel mehr erfahren wir in diesem Monat von Mirella Pretschek und Ray Garvey.
Nein.
Dschungel, einfach nur nein.
Never.
Ist okay für mich. Ich bin auch kein Dschungelfan tatsächlich. Ich gucke zwar gerne Reality-TV, aber der Dschungel, das kriege ich nicht hin.
Irgendwie habe ich vor 100 Jahren gesagt, irgendwann gucken wir uns selber an wie im Zoo. Und dann kam
ja,
irgendwie
so
ich finde es leider, es ist so ein Format, wo ich denke halt, oh Gott, no.
Ich kann dieses Ekel, diesen Ekelfaktor und so, das kann ich nicht. Das gibt mir auch gar nichts. Ich will sehen, wie Leute sich verlieben, wie sie die Liebe suchen, wie sie emotional sind, wie sie irgendwie über sich hinauswachsen, wie sie an irgendwas scheitern. So, das sind die Geschichten, die mich interessieren. Ich muss nicht sehen, wie jemand irgendwie Scheiße frisst.
Aber muss man alles preisgeben? Muss man alles?
Nee, aber.
Weg? Aber da habe ich das Gefühl, jeder gibt alles weg. Aber vielleicht haben die schon mal alles weggegeben, deswegen. Ist es wirklich, weil es ist für mich überhaupt keine Chance. Also zu den Antworten, nein. Und auch nicht nach bitte und bitte und bitte und pretty please. Welche Format würdest du machen eigentlich?
Reality-Format.
Ich kenne die alle nicht, aber ich bin jetzt super neugierig.
Ja, das Ding ist ja, ich bin nicht auf der Suche nach der Liebe. Aber wenn ich jetzt irgendwie 10 Jahre zurückspulen könnte, wahrscheinlich sowas wie Love Island oder so würde ich schon mal machen. Ja. Aber so von vor, wirklich als so die erste Staffel, da waren alle noch so wirklich so an der Liebe interessiert und waren irgendwie so, es war irgendwie noch so unschuldig. Und jetzt ist es ja wirklich so, die Leute gehen rein, die haben eine Agenda, die wissen, ich gehe jetzt in das Format, wenn ich mich da gut mache, gut Sendezeit kassiere, dann kann ich ins nächste Format und so.
Ja, das ist so eine Strategie.
Ja,
es
ist nicht mehr so pure, weißt du?
Ja, also der rote Teppich ist sehr dreckig geworden.
Ja.
Weil im Endeffekt fragst du dich, who is everybody?
Ja.
Und keiner kennt dich auch. Also so eine Mischung von, ich weiß es nicht, da steht man da manchmal und denkst halt, I don't know.
War das aber früher mal anders?
Ich habe das Gefühl schon, also früher, ich weiß nicht, irgendwie so, wenn man sagt, vor 10 Jahren waren auch mehrere Events, wo Musiker sich getroffen haben. Mhm. Aber jetzt gibt es keine. Also,
vermisst du das?
Total. Ich bin so ein absoluter, ich feiere gerne meinen Erfolg, wenn es so gibt, aber ich feiere auch gerne meine Arbeit. Also es muss nicht das größte Erfolg sein, wo ich sage halt, ich habe angefangen, ist zu Ende gegangen, ich feiere das. Und ich fand immer, wenn die Musikindustrie sich getroffen hat, dann haben wir einfach gefeiert. Mhm. Und das habe ich geliebt. Und nicht jede Erinnerung war schön und nicht jeder Abend hat viele Erinnerungen. Aber das war schon irgendwie so die Anfang, die Aufregung, die Momente, die Umarmungen, die fand ich ziemlich cool. Also du bist halt YouTuberin, irgendwie so extraordinär. Gibst du, ich war bei den letzten YouTube Awards war ich schon und das war so ein ähnliches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon eine Community, wo man denkt halt, okay, ich gehöre dazu.
Teilweise schon. Es war früher auch noch ein bisschen mehr so das Gefühl, dass man so eine Community ist. Ganz in den Anfängen waren es ja auch nicht so viele Leute. Mittlerweile macht ja gefühlt jeder YouTube oder TikTok oder Instagram, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Da waren es irgendwie nur so die Weirdos, die nirgends anders wirklich einen Platz gefunden haben und einfach, es gab ja das Wort Influencer nicht, man konnte nicht wirklich Geld damit verdienen oder nur ganz wenig Geld. Das war ja am Anfang wirklich, man hat das aus einer Leidenschaft heraus gemacht, weil man irgendwie irgendwas Lustiges oder Komisches oder Interessantes oder irgendwie weiterhelfen wollte, hat man halt Videos im Internet gemacht, einfach so aus von sich heraus, gar nicht mit einer Intention irgendwo irgendwas zu erreichen, sondern einfach.
Aber das war ein bisschen halt so also zum Beispiel, wenn du mein Leben nimmst, irgendwie so, dann mache ich halt Musik, um vor Menschen zu stehen.
Genau,
Und ich habe auch anderen kennengelernt, zum Beispiel Michael Schulte, der war in seinem Dachspeicher und hat da Musik gemacht, bevor überhaupt jemand. Und dann habe ich diese Videos gesehen und gesagt halt, hey, komm zu mir, lass uns Musik zusammen machen.
Ja.
Und ich glaube halt für sein Leben, das war eine andere Zeit, das war gerade, wo man könnte damit verdienen.
Ja.
Aber der hat es aus dem Grund irgendwie so, glaube ich, aus seiner eigenen Welt in andere Welten zu gehen.
Voll.
Und hat ihm extrem viel gebracht. Und er ist auch, wenn du die ersten Videos von ihm anschaust, die sind so, das bricht dein Herz irgendwie. So aus der Musik erreicht dich sofort halt. Diese Junge in einem Dachspeicher, der einfach Musik gemacht.
Ja, und er hat halt keine Chance irgendwo. Man hat sich halt so die Chancen selber genommen. Also niemand gibt dir einfach eine Sendung oder einen Sendeplatz oder irgendwas, sondern das war dann so, broadcast yourself war ja irgendwie das Thema und das Motto. Und das war genau das. Und jetzt mittlerweile finde ich nämlich, fehlt mir manchmal auch so dieser Community-Gedanke oder dieser Zusammenhalt, also ich arbeite alleine größtenteils.
Ja.
Ich bin immer zu Hause. Ich bin halt so sehr für mich. Dadurch, ich finde es auch teilweise ganz gut, weil ich sehr fokussiert auf das bin, was ich mache und irgendwie nicht so viel abgelenkt bin. Aber manchmal braucht man ja auch diesen Input, um wieder irgendwie neuen Output zu generieren, dass man irgendwie inspiriert wird und kreativ wird und sich austauscht mit anderen Leuten. Und da merke ich schon, dass es fehlt. Und auch das, was du gesagt hast, so die Erfolge feiern. So, ich habe vor 2 Tagen irgendwie einer meiner größten Moderationsjobs gemacht, ein Video, was ultra abgegangen ist. Und ich sitze halt zu Hause und
so.
Wirklich?
Aber ich kann das nicht.
Nein,
I can't stop. Ich meine, das habe ich gelernt, dass ich habe einmal als Student, irgendwie so nach meiner Studentenzeit in Irland, saß ich in meiner Wohnung und das war die Aufstieg in mein Leben, wo immer die erste Wohnung war wirklich ein Loch. Es war wirklich das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest. Und danach habe ich immer gesagt, die nächste Wohnung muss besser und besser und jeder Schritt muss nach oben sein. Und kann ich mir erinnern, ich saß in meiner eigenen Wohnung, die ungefähr so groß war als dieses Zimmer hier, und habe gedacht, okay, ich bleibe jetzt drin, ich kann nicht immer ausgehen, es geht nicht. Aber dann war ich, glaube ich, 4 Tage habe ich es geschafft, und dann habe ich gesagt, nee, das ist Bullshit. Ich muss unter Menschen sein und ich muss, also es war nicht zu feiern nur, aber ich dürfte nicht alleine sein mit meinem eigenen Kopf, da würde ich kaputt gehen. Und ich meine, für mich ist das, was du machst, halt schwer vorzustellen, weil du kriegst nur Kommentare. Du kriegst nur irgendwie so, wow, du bist sehr toll. Das ist schwer. Ich meine, in meiner Welt würde ich das selber schreiben. Hey, ich bin toll. Aber ich weiß nicht, wieso, ob es mir genug geben würde. Ich verstehe das auch. Und ich bin tatsächlich jetzt eher so, wenn ich irgendwas mache, wo ich denke, oh, ich weiß nicht, wie das geht. Fliesen legen zum Beispiel. Mhm. Oder ich habe meinen Pilotschein gemacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so in der Theorie, mein Lehrer war gut, muss man sagen. Habe ich gesagt, ach, ich verstehe nicht. Und dann bin ich zu YouTube gegangen und habe so eine Frau aus Neuseeland, die mir die ganze Theorie beigebracht hat. Und ich habe es auch verstanden. Ich gesagt, und dann Weil die erste Prüfung bin ich durchgefallen mit 68 und du musst mindestens 75% haben. Mhm. Und das sind 9 Fächer. Und ich dachte, ich meine, es war eigene Schuld. Ich habe schon ein bisschen studiert und dann habe ich ein Konzert gespielt, bin bis 3 Uhr morgens gefahren und dann um 8 war ich irgendwie so in der Prüfung. Und es ist so ein Raum wie hier mit einem Computer und es ist Multiple Choice. Und ich war, ach Gott, ich bin so scheiße. Und dann hat er gesagt, ja, merke, wie Sie sind durchgefallen. Hm. Und ich war so, Und ab dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt. Also entweder mache ich es richtig oder ich lasse es.
Ja.
Und dann habe ich immer 98% für die schlimmste Zahl danach. Weil ich, wenn ich dedicated, dann bin ich halt total drin. Aber YouTube hat mir alles gegeben. Also das hat mir wirklich, und jetzt, wenn es um Fliesenlegen geht oder egal was, YouTube, Fliesenlegen für absolute Anfänger. Und wo kriege ich das? Und ich finde, also ich hätte aber eine Frage, weil du bist super da informiert. YouTube und Werbung.
Mhm.
Glaubt jemand wirklich, der Werbung auf YouTube verkauft, dass überhaupt jemand das denn kauft deswegen? Machen die nicht irgendwie so, ich hasse diese Werbung.
Aber meinst du die Werbung, die quasi vorher läuft, vor einem Video einfach oder zwischendrin oder so?
Also wenn du ein Video machst, dann sagst du halt, okay, will ich das monetarisieren oder nicht?
Ja.
Und dann ist es die Schaltung für Werbung.
Ja. Aber jetzt nicht, du meinst jetzt nicht, also Product Placement im Sinne von, ich sag in einem Video, dieses Video sponsored by blablabla.
Nee, ich
meine. Sondern einfach Werbung, die kommt.
Kurz bevor du mir den Höhepunkt gibst, dann sagt halt, jetzt, bye, blablabla.
Ja, okay. Aber ist es nicht genau das gleiche wie im Fernsehen?
Du gibst einen alten Satz, zwei falsch macht nicht eins richtig. Okay. Also ich glaube halt, im Fernseher halt verstehe den Konzept.
Ja.
Aber ich glaube, YouTube war immer halt das Sender für uns. Ich meine, das war unser Sender. Wir können halt damit machen, was wir wollen.
Ja.
Und dann irgendwie so merkst du halt, es ist das Gleiche wie alle Formate und du bist nicht so frei. Und klar, manche Videos sind dann nicht monetarisiert und gibt keine Werbung, aber das sind die wenigsten.
Also ich weiß nicht, wie der Werbeeffekt ist. Man sagt, glaube ich, man muss 7 oder 8 Mal eine Werbung gesehen haben oder eine Marke irgendwie gehört haben, dass es irgendwie was bringt. Dass es, aber ich würde sagen, es funktioniert ziemlich ähnlich wie im Fernsehen.
Okay.
Also dass es einfach halt dazwischen geschalten wird und irgendwie muss es sich ja finanzieren, die ganze Sache.
Mm. Ich höre immer Zahlen und ich würde dir nicht irgendwie so fragen, wenn wir das anfangen.
Ja, ich verdiene 3 Milliarden Euro im Monat.
Ich wusste es, I'm in the wrong job. Nee, aber weißt du was, ich glaube, was ich auch, also ich meine, du bist Influencerin, du beeinflusst Menschen, wenn die deine Videos anschauen. Du bringst sie zum Lachen, das ist ein Einfluss.
Ja.
Aber ich finde, es ist nicht so arg, wie wenn jemand sagt halt, oh, du musst unbedingt diese Lippenstift kaufen oder bla bla bla.
Was übrigens, glaube ich, sogar verboten ist. So, also Theorie, wenn sagt, wenn man eine Kaufempfehlung gibt oder so, du musst etwas kaufen, ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht erlaubt ist.
Ehrlich? Okay.
Also es gibt so Richtlinien, natürlich, die Frage ist, wer überprüft das, wer geht dem nach, wer mahnt ab.
Ja.
Wenn das alles nicht passiert, dann machen das die Leute. Aber es gibt auf jeden Fall Richtlinien. Du darfst zum Beispiel auch nicht für Alkohol oder Nikotin oder sowas, darfst du auch nicht Werbung machen.
Okay.
Also es gibt schon Richtlinien. Natürlich ist es immer noch teilweise das Internet so ein bisschen Wild Wild West, so dass jeder macht, was er will.
Aber man merkt halt durch Musik vor allem auch, wenn man sagt, halt, man darf nicht kopieren.
Ja.
Also du darfst nicht ein Lied kopieren.
Ja.
Der Regel ist so schwammig geworden, weil
Samples und so, das ist ja nicht...
Nicht nur Samples, aber auch, dann ist ein Refrain von einem legendäres Lied mitten in den... Und du siehst bei den... Weil mir interessiert es dann, dann gucke ich, wer hat es geschrieben. Steht natürlich... Und da steht die originalen Namen nicht. Und denkst halt, interessiert es dem nicht?
Ja.
Oder keine Ahnung. Ich finde, wir leben in der Zeit von KI.
Ja.
So, everything's fucking copied. Also ich meine, es ist wirklich so, wir schieben halt die Zutaten da rein.
Ja.
Und dann kommt irgendwas raus und it's scary.
Ich wollte dich gerade fragen, macht es dir Angst als Musiker, dass so?
Ich habe grundsätzlich keine Angst. Das habe ich mir irgendwann einreden lassen. Warum soll ich Angst davon haben? Was nimmt es mir? Also ich meine, ich glaube halt, ich habe gelernt, und das war in den letzten, man erwähnt nicht die C-Wörter, aber damals, als wir alle krank waren, da hast du gemerkt, okay, Music ist wirklich sekundär, wenn nicht tiefer in der notwendige Sachen im Leben. Obwohl in Wirklichkeit.
Obwohl eigentlich gar nicht.
Nee, aber in, ja. in der Zeit war das ja. auch so. Das würde abgeschrieben, zur
aber
Seite geschoben.
Ich muss immer noch, immer wenn ich an die Zeit denke, das ist für mich total die Zeit, in der musikalisch nichts passiert ist. Also es ist für mich wie so ein Stillstand gewesen. Es kam irgendwie keine.
Na, wenn ich dir widersprechen darf, ich habe tatsächlich ein Show gehabt, die Yellow Jacket Sessions, die ich ja. in der Zeit, das war meine Frau, hat gesagt, Ray, geh nach oben und mach halt ein Instagram Live. Irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, ach, ich saß auf der Couch. Ich meine, ich bin immer unterwegs. Und das war das erste Mal, wo ich nicht unterwegs war. Und ich sagte, ehrlich? Und sie gesagt, ja, die Leute brauchen das. Und dann ging ich nach oben ins Studio. Und dann habe ich eine Live-Show gemacht. Mhm. Oder so, und Live-Schaltung. Und da waren 10.000 Menschen in der yeah. Live-Schaltung. Ich dachte halt, okay, das ist nicht nur gut, es ist wichtig.
Ja, und voll. Dann, ja. Aber das war ja eher die Ausnahme. Ich glaube, es gab viele KünstlerInnen, die sich ja, ja total zurückgezogen haben. Es kam irgendwie keine neuen Alben gefühlt raus und es war alles so, ich glaube, jeder war auch irgendwie uninspiriert, weil man irgendwie nur zu Hause war und so. Also für mich ist das so, wie du auch gesagt hast, Musik war vielleicht nicht wichtig, aber eigentlich ja total wichtig.
Super wichtig, ja. aber unterschätzt. Und in, ja. in der gibt es halt die wichtige, ist in dir selber, was dir wichtig ist ja. und was jemand dir vorgibt, ist wichtig.
Ja.
Und was jemand ist in der Form, normalerweise der Stadt oder der Trend oder wie auch immer. Und da war Musik halt nicht auf der Liste einfach.
Was mich bei dir voll interessieren würde, ist, weil du machst ja schon so lange Musik und bist schon so lange im Showbiz und hast ja sicherlich Phasen, die irgendwie aktiver sind und dann, wo du dich vielleicht eher so zurückziehst. Aber wie schafft man es über so einen langen Zeitraum irgendwie immer so Kreativität zu schöpfen? Machst du das so ganz bewusst, dass du dann auch mal sagst, jetzt ziehe ich mich mal zurück, um irgendwie die kreativen Batterien aufzuladen? Oder ist es eher so es passiert einfach?
Ich glaube, es ist so ein bisschen, man weiß auf jeden Fall, wenn man nicht kreativ ist.
Ja.
Die Amis, die ich kenne, die schreiben jeden Tag.
Einfach und so, kommen in jeden Tag, Habit
wenn
quasi.
Ja, ja. Und ich bin das nicht. Ich will mehr ein Gefühl vom einem Event oder einem Moment oder einer Reise. Mhm. Und wenn ich ein Album anfange, ist es für mich eine Reise und ich packe einen Koffer tatsächlich, um einfach aus meiner Haustür zu gehen, um diese Reise anzufangen. Und heißt nicht, dass die erste Lied, die ich schreibe, ist der beste, überhaupt nicht. Also ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe, bis ich irgendwie 40, 50, 60 Lieder habe. Und dann fange ich an, irgendwie so, einer steckt immer raus und sagt, that's the one. Mhm. Und wenn das da ist, dann fallen ganz viele weg und kommen mehr dazu. Mhm. Wo du sagst halt, okay, die passen so gut zueinander. Mhm. I think, in Vertical is my job. Ich meine, du stehst morgens auf auch und du weißt deine Aufgaben, um deinen Job irgendwie so zu machen. Und die Lala, Blabla, YouTuberin hat keinen Erfolg. Die wirklich sich einsetzen und sagen halt, okay, ich meine, ich bin auch, ich kenne ein paar, die bei YouTube so ihr Leben damit verdienen. Und it's a fucking job. It's like, it's sometimes, finde ich, härter als viele andere Jobs. Und ich rede nicht vom Holzhacken. Mhm. Ich rede von einfach dieses ständig on.
Ja, ja, total.
Wow, I could not do that. I have an off button.
Ja, like, ich aber auch.
Ja?
Ja. Also
aber wann?
Ich habe tatsächlich schon öfter mal Pausen gemacht, die auch ein paar Monate lang waren und wo ich keine Videos, kein Instagram, also als ich meine Babys bekommen habe, als ich mal irgendwie einfach kreativ ausgelaugt war und gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwie eine Pause, ich hab nichts zu erzählen, ich kann gerade nicht. Und ich habe dadurch wirklich gelernt, am Anfang war das total gruselig, weil man hat ja die Angst, man kommt zurück und es ist niemand mehr da, niemand interessiert sich für dich.
Welcome to our world.
und der Algorithmus bestraft dich und niemand wird das sehen und so. Yeah. Und umso öfter man das macht, lernt man ja auch, okay, die Welt bricht nicht zusammen, wenn du dir mal Zeit für dich nimmst. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch halt immer wieder halt kreativ werden konnte, irgendwie auch wieder neue Energie so mit an den Tag bringen konnte und einfach halt nicht verrückt werde mit dem, was ich mache, weil man ja wirklich dann in diesem Hamsterrad irgendwie ist und ein Video nach dem anderen und was ist das nächste und dann verliert man irgendwie auch so den Weitblick, so wo geht's eigentlich hin, macht mich das gerade glücklich, was muss ich ändern, damit ich wieder glücklich bin, also ich mache das echt total viel, weil
ist cringe, so halt dein Ding, ist das dein Signature?
weiß ich nicht. Ich glaube, also mich hat mal, Nina Chuba hat mal gesagt, was sie an mir cool findet, ist, dass ich so uncool bin. Also.
So, weißt du, habe ich ein T-Shirt machen lassen? Ja.
Also ich glaube halt, dass ich einfach so authentisch bin. Das ist so ein Wort, was so ausgelutscht ist. Aber
das ist immer so als Musiker, wenn du mit Social Media Firmen sprichst, die sagen halt, hey.
Sei authentisch, sei du selbst. Wir lieben dich so, wie du bist.
Genau. Und du musst dir vorstellen, du sitzt in einem Raum mit vielleicht 3, 4 Creators und die sagen halt, am besten wäre es, und wir haben schon erwähnt, was die bezahlt sein wollten, am besten wäre es, wenn du selber viel machst. Weil, what? Yeah. So, back to stage one. Ich bin ganz schlecht geworden in Social Media tatsächlich. Yeah. Ich mache das, weil ich erkenne das als wichtig und ich weiß, ich bin halt nicht jemand, der gerne halt irgendwie so. Ich kenne Musiker, die wirklich nicht das gemacht haben. Mhm. Und die sind einfach, kennst du das, wenn du irgendwie so, als würdest du 2 schwimmen im See oder im Meer und du siehst ein Land und du schwimmst Richtung Land und hinter dir ist einer, der einfach sagt, na, das Land wird bestimmt zu mir kommen.
Und
nein, das Konzept funktioniert nicht. Und deswegen schwimme ich halt Richtung Land immer, aber es heißt nicht, dass ich lächle dabei. Und es ist nicht, dass ich mache nur das, was ich machen will, das habe ich als Regel. Aber manchmal ist es mir zu viel. Und ich meine,
mir doch auch.
Ja.
Also ich kann es total verstehen.
Weil ich denke halt, wieso, ich mache Musik, das muss genug sein. Ja, aber
ich mache das zum Beispiel mit TikTok. Ich habe keinen TikTok, weil ich gesagt habe, ich kann nicht noch mehr. Nee. Ich habe schon Instagram und YouTube und ich habe Podcasts. Ich kann nicht noch eine Plattform.
Nein. Das ist dann irgendwann.
Hast du TikTok?
Ich habe einen TikTok-Channel.
Okay.
Also das
ist sehr aktiv, alle Ray auf TikTok.
Ehrlich, weißt du, was ich mache ganz oft und ganz gerne, ist, ich mag kreative Leute, wenn ich dann irgendwie in den Raum komme und jemand sagt, ey, wir machen neue Content, ich sage, cool, was machen wir denn? Und dann sagen die Ideen, ich sage, okay, cool. Und dann bin ich auch kreativ. Dann bin ich, hey, lass uns das so machen oder lass uns das so machen, dann machen wir diese Content, wir machen mehr Content-Tage, aber dann bin ich nicht irgendwie so mit meinem Handy irgendwie so auf dem Straßen lang mit, hey Leute, ich bin jetzt, das ist nicht meine Stärke.
Nee.
Weil ich denke halt, ey, interessiert es jemand?
Ja, das habe ich ganz oft.
I don't know.
Aber ich glaube, das ist auch echt ein Problem, dass man so am Überdenken ist. Dass man zu viel sich Gedanken macht, oh mein Gott, interessiert es jemanden? Oh, guckt es irgendjemand? Was denkt dann die Person? Ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht so wichtig. So,
Stories sind in. Stories sind total out. Ja. Mehrere Fotos sind gut, mehrere Fotos sind nicht gut.
Es ist ja noch Videos. Yeah, man kommt überhaupt nicht mehr
Reels,
hinterher.
Man. Ja, Reels, Mann. Ich meine, ich finde schon, der Tempo ist massiv halt. Andy, ich finde, witzigerweise, wenn man ehrlich ist, das ist ja so eine berufliche Ebene.
Ja.
Und die das nutzen für das, was eigentlich Social Media ursprünglich gedacht wurde oder wo zumindest das erste Fuß war Interaktion zwischen Menschen.
Ja.
Und ich meine, Snapchat ist mein ältester Snapchat, that's it. Sie redet nur mit ihr und nicht mit allen anderen, weil sie doesn't care. Also sie versucht, ich meine, es war auch mein Ziel für ihr, ist like, hey, die Meinung vom anderen dürft ihr nicht so beeinflussen. Du musst halt eigene Meinung haben, du musst auch in der Lage, so dazustehen und stark. Ich habe gesagt, du kannst alles sein, was du willst, aber kein Opfer. Und ich finde, Social Media hat viele Opfers. Ist ein Plural vom Opfer? Ist es Opfers?
Nur Opfer.
Nur Opfer.
Ja.
So, die stehen alle alleine. Ja, aber es ist, und das mag ich gar nicht. Ich finde, das ist die negative Seite. Ja. Die positive Seite ist wirklich, manchmal kriege ich ein Video, ich denke halt, oh mein Gott, so von jemand aus der Schule, die gerade mein erstes Mal auf die Bühne irgendwie so verfilmt hat.
Oh,
ja, das ist schon, das ist schon cool.
Ja, man hat halt immer das Gefühl, bei allen anderen läuft es besser, alle anderen sind erfolgreicher, alle anderen haben eine bessere Zeit, da ist immer alles so super. Ich vergleiche mich auch mit den absurdesten Leuten, also so unterbewusst.
Aber du vergleichst dich
ultra und es ist so schrecklich. Ich vergleiche mich mit Leuten, die ganz andere Berufe, also zum Beispiel Leute, die ja zum Beispiel nur Instagram machen, da vergleiche ich mich, warum mache ich nicht so viel Instagram-Content wie die? Naja, weil die nur das machen. Ich muss ja auch YouTube machen und ich muss auch das machen. Und
Kinder.
Und ich habe auch noch Kinder, da vergleiche ich mich mit Leuten, die keine Kinder haben. Warum haben die so einen entspannten Urlaub?
Ja.
Ach so, ja. Also es ist wirklich so komplett dämlich.
Ey, wenn du anfängst, Dinge zu vorstellen, so, wenn du in den Urlaub gehst und denkst halt, boah, ja, dieses Restaurant will ich unbedingt, dann denkst du, ich habe Kinder.
Ja.
It's like, sorry, Entschuldigung, das ist so eine, hat er nicht gemacht.
Nee, Parallelwelt, hey. Ja.
Aber dafür habe ich, super Verständnis, also ich liebe Kinder, im Sinne halt, ich bin im Großhaus aufgewachsen mit 8 Kindern und wenn Kinder laut sind, und ich meine nicht irgendwie so, nicht böse Kinder, aber Kinder, die wirklich
willensstark.
Das ist eine schöne Beschreibung. aber ich meine, weißt du, wenn denn, like, ich steige aus dem Flieger an eine Frau neben mir, ihre Tochter war am Boden und hat wirklich versucht, den Teppich vom Flieger zu reißen mit ihr. Und die arme Frau stand da mit, und ich war halt, ich bin bei dir. Ich weiß genau. Und ich meine, es ist manchmal, da muss man wissen, okay, in einem Restaurant ist vielleicht keine gute Idee. Komm, wir sitzen zu Hause.
Ja.
Und das ist auch schön.
Ja, voll. Ich finde auch, also ich verstehe auch nicht, wie Leute dann in so einem Moment, wie du jetzt beschrieben hast, im Flugzeug das so auf sich beziehen können und dann irgendwie sauer sind auf das Kind oder auf die Eltern oder so. Oh, yeah. Weil ich denke mir so, also ich sehe das zum Beispiel, habe ich so Reels gesehen, wo Leute sich beschwert haben, dass ja Kinder haben in der Business Class nichts verloren, weil ich will da in Ruhe schlafen. Und dann habe ich nur einen Top-Comic gesehen, der war so, ja, wenn du dir ein Business Class Ticket leisten kannst, dann kannst du dir auch ein neues Canceling-Kopfhörer leisten. Also, please. Nee,
mein letztes Mal ist schon eine Weile her, aber ich saß in Business tatsächlich und ein Kind hinter hat einfach den Sitz gekickt. Nicht meins, der Frau neben mir. Ja. Und sie war halt, guck mich an, oh, Kinder. Ich war halt so, falsche Publikum. Ich liebe Kinder, willst tauschen. Aber es ist, ich meine, klar, wenn du...
Klar, man muss ja nicht alles durchgehen lassen. Nein. Es gibt auch Grenzen, man muss nicht alles toll finden. Aber ich finde es so, wenn ja ein Kind dann irgendwie auch schreit oder schreit, so die Eltern, die versuchen ja schon alles, dass es irgendwie besser ist. Und denen ist es ja so, also zumindest mir ist es dann wahnsinnig unangenehm und dann wird ja alles nur noch schlimmer. Und man muss einfach bei sich bleiben. Es ist alle, aber dann helfen halt so Leute auch nicht, wenn die dann noch irgendwie so blöd gucken oder so.
Oder die armen Blick so...
Stinks
halt, what? Yeah. Glaubst du, dass du dieses Person unter Kontrolle kriegen könntest? Bitte. Yeah. Es ist like, ich finde, also ich habe es gut, Gott sei Dank. Also meine Kinder sind, klar, jeder Kind hat seinen Moment oder ihren Moment, aber ich finde zum Beispiel, wir waren zu 8 in meiner Familie. Wenn wir angekommen sind in der Kirche, kannst du dir nicht vorstellen. Mein Vater war wie Moses. Da muss alle aus dem Weg gehen, weil wir kamen. Schon. Und irgendwo haben wir, Kinder reingeschmissen, bis die alle in eine Reihe gesessen haben. Und ich meine, da habe ich nur, mein Hut ist für immer so.
Ja, ich stelle mich eure Familie vor, wie so bei Kevin allein zu Hause oder allein in New York. Dass sie so durch den Flughafen gerannt sind, ein Kind geht irgendwie so verloren oder so.
Also die haben einfach Dinge gecancelt. Zum Flughafen habe ich erst als Erwachsene gesehen.
Ja, okay. Das tun wir uns nicht an.
Nein, das tun wir uns nicht an. Und ich meine, eigentlich, wir hatten unsere eigene Bubble, das habe ich auch geliebt. Und ich glaube, unsere Familie hatte auch unsere eigene Bubble. Und wir sind super.
Ihr hättet euch einen eigenen Flieger fast mieten können.
Ja, hätten wir es wahrscheinlich gemacht. Aber das ist, I don't know. Ich finde irgendwie so, Kinder, also wenn wir beim Thema Kinder, es ist schon krass, irgendwie so, wenn du merkst, wenn ein Kind ein Problem hat heutzutage, wie die analysiert würde und auf einmal kompartimentalisiert würde. Ah, dieses Kind hat das. Und man fragt sich halt, wieso die Aufmerksamkeit von Kindern ist so minimal geworden. Ich meine, du siehst halt eine Fernsehshow, die 1,30, glaube ich, heißt, hat die gemacht, weil die Aufmerksamkeit für Menschen heutzutage ist 1,30. Mhm. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es immer so war, aber wir wollen alles jetzt haben. Und Kinder umso schneller.
Ja, aber ich glaube, bei Kindern ist es eher so, dass wenn die so klein sind, dann haben sie ja so Fähigkeiten im Gehirn noch gar nicht. Also sowas wie Impulskontrolle, das kriegt man, glaube ich, erst mit 6 oder so entwickelt sich das Gehirn, dass sie tatsächlich in der Lage sind, irgendwie einen Impuls zu kontrollieren oder geduldig zu sein oder nicht sofort auszuflippen wegen irgendwas
Kleinem. Ist du eine zweite Alte?
Wie bitte?
Ist du eine zweite Alte? 24 tatsächlich. Ja. Die meisten Eltern kommentieren so, meins mit 24 tatsächlich.
Ja, ja. Ist erst das Gehirn ausgewachsen mit 24 tatsächlich.
Ehrlich?
Ja, dass man
was
da...
Was ich alles weiß. Ja. Ich finde aber, das Ding ist, also wenn ein Kind geboren ist, dann sind die unschuldig und die wissen alles. Also die wissen eigentlich, dass die könnten am besten beurteilen, wie Dinge zu machen, weil die sind unschuldig, die sind nicht irgendwie so meins, wenige, die sind eher so unschuldig.
Ja.
Und dann ist die erste, nein, fass das nicht an.
Mhm.
Nein, geh nicht an. Nee, das kannst du nicht. Also wir fangen an, diese breite Straße immer kleiner und kleiner zu machen. Und ich bin deswegen vielleicht ein bisschen Punk in den Gedanken halt, vielleicht müssen wir die Straße wieder breiter machen.
Ich verstehe, was du meinst.
Um einfach zu sagen halt, probier's einfach. Ja. Guck mal, was passiert.
Ich bin auch ganz oft so, choose your battles. Also, ja, dass ich mir überlege, ist es jetzt wirklich ein Nein? Oder sage ich jetzt nur Nein, weil ich denke, ich müsste Nein sagen? Oder weil meine Eltern vielleicht in der Situation Nein gesagt hätten, unterbewusst? Also, da passieren ja ganz viele, ja, Prozesse, glaube ich, dass man einfach so, nein, das geht nicht. Oder das ist gesellschaftlich ein Nein oder was auch immer. Ja. Und ganz oft dann überlege ich so, ist es jetzt ein wirkliches Nein? Oder ich habe jetzt neu gelernt, das habe ich über Instagram gelernt, auf irgendeinem Reel.
Dann muss es auch echt sein.
Dann muss es auch echt sein. Da, so ein Tipp einfach so, wenn man, bevor man so ein erstes Nein, das geht nicht, sage ich jetzt öfter mal, ich muss mal ganz kurz überlegen, was meine Antwort ist. Weil ich dann kurz so, haben wir die Zeit dafür? Ist es gerade möglich? Ist
aber
es
kennst du die Information und die Realität?
Ja, ja, natürlich, es funktioniert nicht immer.
Nein, aber so, nee, unser erstes Kind, ja, kann ich mich erinnern, ich kam gerade aus Los Angeles. Und ja, so, ich war die letzten 4 Monate der Schwangerschaft ins Studio in Los Angeles. Und ich kam am Abend vor der Geburt. Also, thank God. Und weil ich war 2 Tage früher als geplant. Und kann ich mir erinnern, meine Frau gesagt, übrigens wichtig ist, dass die ersten 24 Stunden, dass das Kind nur bei uns ist, yeah, dass sie diesen Geruch, yeah, lernt, mm, und dass das Kind für immer weiß, das sind meine Eltern. Mm. Und wir natürlich nach sehr vielen Stunden in der Geburtsraum und...
Was ist das erste Kind?
Ja, yeah. Und dann kommt unser wunderschönes Kind auf der Welt.
Ja.
Ich absolut fertig vom Jetlag, was natürlich nichts heißt gegenüber einer, ja, Frau, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht, ja, hat. Aber wir waren beide fertig.
Ja.
Und dann kam der Krankenschwester mit, ja, wir nehmen das Kind. Und meine Frau gesagt hat, nein, wir behalten das Kind. Obwohl sie total fertig war, hat sie gesagt, nee, wir behalten das Kind, dass sie den Geruch lernt.
10 Minuten später.
Ey, ohne Shit. Nein, 3 Stunden später kam die Krankenschwester rein, wir waren hier. Ja. Nehmen das Kind, muss schlafen. Und ich meine, das ist, was ich, ja, meine von Information und,
ja,
Realität.
Ja, total.
Also,
nee, aber deswegen überlege ich halt jetzt mehr so, ist, weil wenn ich dann Nein sage, habe ich das Gefühl, dass meine Tochter mittlerweile, ich meine, die wird jetzt auch bald 5, so, das Gehirn entwickelt sich auch
fast
mehr.
Fast erwachsen.
Ja, fast erwachsen. Manchmal habe ich erst das Gefühl, die ist, ja, so, die ist so eine alte Seele, die ist schon so.
Absolut.
Ja, dass ich dann, wenn ich Nein sage, dann kann sie irgendwie besser auch damit umgehen, weil sie weiß, okay, ich habe es mir jetzt wirklich überlegt, aber es, ja, geht halt gerade nicht.
Ja, mein Sohn hat mir letztens gesagt, wieso, ich habe gesagt, was willst du sein? Oder sein Opa hat ihm gefragt, was willst du sein, ja, wenn du älter bist?
Was sagen deine Kinder?
Der hat gesagt, Mensch.
Oh.
I was like,
wow.
Fuck.
Du hast einiges richtig gemacht.
Ja,
ja.
Ja, aber sehr. Aber ich meine, ja, du musst dir vorstellen, als ich seine Alte war, was war wichtig? Eigentlich gar nichts. Gar nichts war wichtig. Ich bin sehr oft in Tagestraum gefangen und so, weißt du, oben geguckt mit. Und dann zu mir gekommen. Mm-hmm. Und jetzt irgendwie so läufst du halt eine Straße lang mit zugeballert, mit das ist verkauft, guck mal das an, diese Podcast, diese Sender, bla bla bla, machst du dein Handy aus, wow. Und dann diese zugeballert von Informationen, das, ich glaube, was willst du? Also der klassische Zugfahrer oder Astronaut, die gibt's halt nicht. Irgendwie so, was willst du? Influencerin? Würdest du deinen Kindern wünschen, dass die das würden?
Also meine Tochter kennt den Begriff Influencerin nicht.
Ehrlich nicht? Was nee. Macht Mama? Content.
Na, tatsächlich, also weil du ja auch vorhin drüber gesprochen hast, dass ich diese Kommentare lese und ja. dass du das nicht könntest. Aber ich war jetzt 2023, 2024 tatsächlich das erste Mal auf einer Live-Tour, die ich gemacht habe. Ja. Und habe das erste Mal vor Publikum eben auch meine Show gemacht. Und das habe ich auch gemerkt, das ist noch was ganz anderes.
Absolut.
Und deswegen, meine Tochter war auch viel mit dabei, halt super. Hinter den Kulissen. Und ja. deswegen sagt sie immer, jetzt, was ich mache.
Mama ist ein Rockstar.
Ich bin auf der Bühne. Und wenn man sie fragt, was sie machen möchte, ich möchte mal auf die Bühne. Also, ja, sie möchte jetzt auch in meine Fußstapfen singen und tanzen und reden yeah. und so.
Tanzst
ja.
du auch?
Ja. Ja, also ich bin auch in so einer sehr kreativen Familie groß geworden. Das heißt, mein okay. Papa ist Musiker, meine Mama ist Tänzerin.
Oh, wow.
Ja, und deswegen
meine Frau auch, beziehungsweise. Ja? Sie ja? Ist, ihr Vater war Musiker
ja.
und ihre Mutter war Ballerina.
Wie war es bei dir?
Vater Polizist, Mutter Lehrerin.
Oh, wow.
Ja,
ganz
absolut
anders.
Klassiker Hersteller. Ja. Na, aber in Irland, alle sind Musiker. Also, ja. weißt du, wenn du in den Arbeitsamt gehst in Irland, dann sagst du halt, ey, was machst du in Musik? Ich sag, ja, aber was machst du beruflich?
Ach, wirklich? Machen alle Musik?
Ja, jeder ist Musiker in irgendeiner Form.
Wirklich?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Weil ich meine, das ist halt, weil wir sind eigentlich so ein Zutkurve-Volk.
Ja.
Also wir singen alle mit, egal ob man singen kann oder nicht.
Okay, okay.
Und man macht immer mit und
Musical, das war schön.
Ja, absolut. Ich liebe das halt. Ja. So, der ist schon eine musikalische Art. Ich meine, guck mal, wie viel Musik und wie viele Schriftsteller oder Dichter oder Schauspieler, die wir auf die Welt geschafft haben. Ich meine, die irische Mönche waren damals bekannt, die haben die Bücher geschrieben. Und die haben halt irgendwie so diese Schriftart, diese Calligraphy halt, die wirklich so opulent und massiv. Glaube ich, die älteste Bücher überhaupt, der Book of Kells, ist halt vom irischen Mönche damals irgendwie so geschrieben. Und ist schon schwer beeindruckend, aber es ist kunstvoll. Ich glaube, Kunst ist schon unsere Happy Place.
Ja, voll schön, dass das so ein wichtiger Teil der Kultur ist.
Ja, aber wenn du dann Musiker sein willst, ist schon schwer.
Ja.
Weil die Konkurrenz ist wirklich, es ist, wenn alle gleichzeitig nach vorne dann was gehen.
Stimmt, ich finde es ja, also hier ist ja schon schwer, ohne dass jeder ein Instrument spielt oder irgendwie Musik macht.
Ja, ja. Aber es ist, Gott sei Dank, jetzt KI, also muss man es denken. muss man keine mehr Musik machen, ist alles schon fertig.
Hast du dir schon mal überlegt, wenn du nicht Musiker geworden wärst, was du dann wärst?
Nee, aber ich fand es immer eine blöde Frage, ehrlich, ohne dich das vorzuwerfen, in einem Interview, wo man sagen würde halt, wärst du nicht Musiker? Ich sage, was soll ich denn dazu sagen? Ja. Ich bin Musiker. Und ich habe aber einmal eine Zeit gehabt, wo ich nicht singen könnte, weil ich ein OP in meinen Stimmbändern hatte und es ist irgendwie so schief gegangen. Und ich konnte keinen Ton treffen. Also ich bin unten nach 4 Wochen war ich unten im Raum und habe ich Musik gemacht und habe gemerkt, kann ich nicht singen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich war aber ein wahnsinnig guter Kellner. Also das war blöd, aber es war so, das kann ich. Also ich habe eigentlich an Miete und Brot auf den Tisch zu bringen, die Art irgendwie so gedacht, ich dachte, okay.
Es gibt immer einen Weg. Oder?
Ey, ich bin nicht klein zu kriegen, auch nicht leise zu kriegen. Aber es ist halt eher, ich wollte natürlich nicht aufgeben, aber ich glaube, mit den Gedanken war es leichter, den Kampf anzugehen, das wieder alles gut zu machen, also die zweite OP und dann dadurch. Und ich weiß nicht, wieso. Manchmal, also wir tauschen es aus, meine Frau und ich, wenn irgendwas ist, eine von uns sagt, dass, ey, es wird, wir kriegen es hin. Und es ist immer wichtig, dass eine sagt, dass die andere glauben kann.
Ja, ich glaube auch, dass so eine Zuversicht oder auch so ein Vertrauen in sich selber wahnsinnig hilft, wenn man in so einem kreativen Beruf arbeitet, weil man dadurch, glaube ich, kreativer sein kann, weil man, wenn man die ganze Zeit ja so von Ängsten umgeben ist und von existenziellen Ängsten ja auch, dass man dann eben schneller so verharrt und sich denkt, oh Gott, der nächste Song oder das nächste Video, das muss so und so viel Aufrufe und das muss das und das, dann ist der Druck, glaube ich, zu groß. Ich glaube, man kann nur so dran scheitern, so ein bisschen.
Ja, ich glaube auch, weil es ist diese, weißt du, wenn jemand sagen würde halt, wenn du jetzt ein 4 würfelst, dann hast du alles gewonnen.
Mhm.
Aber wenn du ein 3 würfelst, hast du alles verloren. It's like, dann würfel ich nicht. Fuck it, ich bin so heilig glücklich, wo ich bin.
Ja, voll.
Und ich bin nicht so der Risikonehmer in dem Form. Also das klingt blöd, weil unter 1% von Musikern sind erfolgreich.
Ja.
Und erfolgreich heißt, können davon leben. Und ich gehöre dazu, Gott sei Dank. Und, aber mein Ziel war nie Geld und auch nicht Erfolg. Es war eher so, that's what I do.
Ja, das verstehe ich total.
Und ich meine, ich fühle mich absolut wohl in meiner eigenen Haut, auch wenn ich manchmal denke gerade, boah, hast du das wieder gemacht? Also, hättest du auch nichts sagen können. War Option 2, die du nicht drüber nachgedacht hast. Aber das ist halt irgendwie so, glaube ich, es gehört alles dazu.
Ja.
Bist du glaube ich?
Nee, du?
Ja.
Ja?
Ja.
Starkgläubig? Bist du
Christ? Also ich bin Christ, aber nicht kirchlich.
Mhm.
Also ich glaube sehr an Gott, ich habe eine super Beziehung zu Gott.
Good for you.
Meine Meinung. Also aber nicht kirchlich. Ich bin kirchlich aufgewachsen. Ich hatte es letztens mit einem Junge, der bei uns ist im Moment. Und der, ich habe gesagt, bist du gläubig? Und er hat gesagt, gläubig ja, aber nicht kirchlich. Und dann gibt es halt so zwei Wege. Das ist halt, das strengt dich nicht an, wenn du sagst, ich bin gläubig. Es ist so ein nice Package.
Mhm.
Kannst sagen, ja. Aber dann habe ich gesagt, oh, was machst du denn? Ich gesagt, wie meinst du jetzt? Ja, was machst du mit deinem Glauben? Und der war noch nicht in der Phase seines Lebens, dass er überhaupt seinen Glauben genutzt hat. Irgendwie so, was ich tue die ganze Zeit. Also in manche schwierigen Momente gebe ich es ab. Mhm. Irgendwie so, wenn du sagst halt, ab diesem Video, ich habe da überhaupt kein Gewicht, ich gebe es ab. Ich sage halt, ey, wenn es erfolgreich sein würde, dann ich übergib's an dir, like Gott, und sag halt, für mich. Und es macht in manchen Momenten so mein Leben leichter. Und nicht zu sagen, das ist mein Glauben, aber es ist eher, ich glaube, das ist das besser geführte, manche Dinge zu sein, als nur selbst alles für dich zu nehmen. Was ich meine, weil das ist eigentlich der Ziel vom Erfolg, ist, dass du mehr bekommst. Irgendwie so, ab das, das ist vielleicht ein bisschen klein beschrieben, aber und in dem Form, dann fühle ich mich weniger belastet.
Ja, yeah, good for you.
Ja. Give me the cringe.
Nein.
And then he said, listen, God.
Nein, also ich habe wirklich so ein schwieriges, so eine schwierige Beziehung zur Religion, habe ich manchmal das Gefühl.
Aber Religion ist nicht Glauben.
Richtig.
Ja.
Richtig, auf jeden Fall.
Weil du willst nicht meine Beziehung zur Religion wissen.
Okay, okay, da sind wir uns ja einig. Ich lese zum Beispiel gerade auch ein Buch, The Artist's Way. Kennst du das zufällig? Das, du kennst ja sicherlich Doechii, die ja gerade super abgeht. Das ist so eine Rapperin, die ja auch Grammy für beste Album gewonnen hat. Und die hat tatsächlich auch mal YouTube-Videos gemacht, ganz unerfolgreich. Und hat, hat ihren Job verloren und hat dann so eine Series gemacht, wo sie dieses Buch gelesen hat und das sich so durchgearbeitet hat und das hat ihren Erfolg natürlich gebracht. Und deswegen habe ich mir das Buch auch geholt, weil ich jetzt eine Rap-Karriere starten mit.
Okay.
Nein,
okay.
Aber ich finde es immer interessant, so zu sehen, was so andere erfolgreiche Menschen so machen und wie sie kreativ werden und so. Und da geht es eben auch so, die kreative Seite herauszufinden und irgendwie so Vertrauen in sich zu finden und alte Glaubenssätze loszulassen. Mhm. Es geht auch viel um Gott tatsächlich. Und das ist so ein bisschen für mich schwierig, das immer so mit Gott zu lesen. Ich weiß nicht, ich habe da so einfach so eine persönliche
Barriere
so. Und ich nehme einfach aus diesem Buch, was für mich, was mit mir resoniert und alles andere lasse ich weg. Ja. Und ich glaube, so, ich kann das total nachvollziehen, weil ich glaube, so wie du mit dem Glauben umgehst, war ich auch früher viel, also habe ich so von meinen Eltern auch mitbekommen. Ja. Und dann irgendwann hat es irgendwie nicht mehr zu mir gepasst und dann habe ich das eher so ein bisschen ad acta gelegt. Aber ich merke auch, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen, ich bin ja vermeintlich, akzeptiere ich ja alle und so. Und wenn es um Glaube und Religion geht, werde ich immer so ein bisschen tight und ich weiß gar nicht warum.
Das ist wahrscheinlich, weil es ein Thema, die schwierig ist, Stellung zu nehmen.
Ja,
weil aus
weil man
Angst,
will ja auch niemanden zu nahe treten.
Genau, aus Angst, jemand anderen zu nahe zu treten. Oder?
Und ich bin ja auch nicht allwissend so. Ich weiß ja nicht.
Na, Moment mal.
Ja,
ich lese es hier vor.
Aber ich kann ja nur aus meiner persönlichen Empfindung sprechen. Und ja, ich glaube.
Bist du ehrlich mit anderen?
Ehrlich mit anderen?
Ja.
Im Sinne so Kritik und sowas?
Ja, kannst du jemanden, den du liebst, sagen, dass die das falsch machen? Oder es sieht
ja
nicht gut aus? Ja.
Ich glaube schon.
Ja?
Also, wenn also umso mehr ich die Person liebe, umso eher kann ich sagen, habe ich das Gefühl. Wenn ich sie nicht so weiß, wie unsere Beziehung ist, also dir könnte ich jetzt schwierig Kritik sagen.
Die Frage ist, ob ich das höre. Weißt du, ich habe einmal eine Show gehabt mit einer Person, ich bin weder Mann oder Frau, und ich habe die ganze Zeit Kritik ausgesprochen, weil das war mein Job, und der Person die ganze Zeit, danke, ja, du hast recht, das ist total gut. Ja. Nein, ich habe gerade gesagt, dass es nicht so gut ist. Und so, aber die haben jede Kritik einfach umgedreht zu ein Kompliment.
Ja.
Und ich war halt, okay, you're never gonna fucking learn. Also das.
Also hast du auch das Gefühl gehabt, dass es nicht angekommen, was du gesagt
null
hast?
Null angekommen.
Ach
so ein absoluter, wieso zu viele Menschen hat diese Person gesagt, du bist die Beste, und diese Person könnte keine Kritik hören.
Ja.
Weil die einfach nur überzeugt war, die Beste. Ich meine, du kannst es bei Oasis zum Beispiel abgucken, die haben auch gesagt, wir sind die Beste, aber die haben es auch in einer anderen Form gelebt halt, wie die absolute Rockstars, und in großen Form haben die auch recht. Aber ich glaube halt, dass Kritik ist halt ein interessantes Ding, und Glauben und das Aushängeschild vor allem heutzutage ist super schwer, weil es ist, würde, als würdest du dich positionieren gegen jemand anderen.
Genau.
Weil wenn du das bist, dann bist du nicht das.
Ja,
und ich finde halt, die Gesellschaft im Moment ist zu gespalten dadurch, dass
es
wir...
Es ist so schwarz-weiß.
Ja, und da ist kein Grau, du darfst nicht. Und ich finde halt, why not?
Ja, und es können ja zwei Sachen auch gleichzeitig wahr sein. Das vergessen, oder noch mehr Sachen gleichzeitig wahr sein. Also das finde ich immer das...
Aber die ganze Geschichte ist selten erzählt. Irgendwie so. Und natürlich, wenn eine von einer Position seine oder ihre Meinung gibt, dann ist es natürlich seine oder ihre Meinung halt irgendwie so. Und nicht irgendwie so die Gesamtgeschichte. Und ich finde auch irgendwie so in viele Sachen, unmöglich, eine Meinung zu haben, vor allem auszusprechen, ohne eingeordnet in eine Seite oder die andere Seite. Und das finde ich gesellschaftlich falsch. Ich finde es wirklich so, wo ich denke, halt, wir sollten nicht so werden.
Ja.
Wir sollen in die Lage, miteinander darüber zu reden, in jeder Form. Und ich finde es super schwer, wenn jemand, der religiös ist, nicht verzeihen kann. Und das ist eigentlich der Basis von Religion, aber kann das nicht, weil seine oder ihre Religion so bestimmt. Ich sage, das ist falsch. Irgendwie so. Und man, da gibt es halt eine Regel für allen. So, das ist halt, you know, do unto your neighbors as you would have done unto you. Like, und das ist halt, behandle andere Menschen so, wie du gerne behandelt werdest. Und ich meine, wenn wir das ein bisschen mehr ins Leben bringen würden, dann würden wir, aber das ist diese Sekunde zu nehmen, zu sagen halt, stopp, wie hätte ich das gerne jetzt? Und, aber tun wir nicht. Wir denken, wir müssen entscheiden, sind wir
Team A, Team B.
BVB oder, yeah, oder Bayern München halt. Wieso? Da gibt es nichts dazwischen.
Da gibt es auch nichts dazwischen.
Da gibt es nichts
Ray,
dazwischen.
Jetzt bitte. Bist du Fußballfan?
Also ich habe das hart, weil ich bin Manchester United-Fan gewesen als Junge.
Ja. Yeah.
Mein Vater war Liverpool, ich war Manu. Wir haben uns immer gezofft irgendwie auf der Couch.
Hast du das extra gemacht, dass du gegen was anderes warst, so als rebellischen Akt gegen den Vater?
Nein, finde ich nicht. Wenn ich daran denke, Gary Bailey, der Goalkeeper damals, hat lang blonde Haare. Ich glaube, ich fand es gut.
Ah ja.
Ich fand es stylmäßig, Gary knows what's going on. Und der hat einen Grobbler, der irgendwie so wenig Haar und ein Mustache.
Optisch nicht überzeugt.
Gar nicht.
Nee.
Und,
aber das ist ja das Wichtige auch beim Fußball.
Das ist, ey, bitte. Ja. Weißt du, es ist Warm-up-Massage und Friseur direkt neben halt. Ja. Aber dann diese, dann kam ich nach Deutschland, dann habe ich ewig lang keine Mannschaft gewählt.
Gewählt, dann, als ob das so eine...
Du musst eine Mannschaft haben, erstens gesellschaftlich...
Ja, aber sowieso Bundestagswahl, du hast keine Mannschaft gewählt.
Lass uns nicht über Politik reden.
Nee. Aber so kam es gerade rüber, von dir.
Aber das war... Nee, ich musste eins, weil es gehört zu mir.
Okay.
So, ich bin schon Fußballfan.
Da war ein Loch innerlich, musste gefüllt werden.
Und dann hat... ich kannte den Kaiser sehr gut, also der Franz Beckenbauer, ich habe ihn mehrmals getroffen, ich fand ihn super nett. Und wir haben uns immer gut verstanden. Philipp Lahm hat mich, seine Schwester hat mich eingeladen als Überraschungsgast zu seiner Hochzeit.
Wow, und wenn in die hat Kirche gespielt.
Wirklich so aus dem Links mit. Dann habe ich einen Song gespielt, das war der Lieblingslied von seiner Frau.
Oh.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss Bayern wählen, weil ich habe die Verbindung.
Da war es besiegelt.
Und dann haben wir den DFB-Pokal gespielt, ich stand irgendwie so unten, ich sollte dann rausgehen, Musik spielen und dann wird es anfangen und es war Dortmund, also BVB gegen Bayern. Und ich stand da, wartet auf die Wiese zu gehen und zu spielen vor der Kickoff und die kamen von ihren Warm-ups runter und die ganze BVB, alle mich, hey, high five, Kloppi damals, und meine Frau steht neben mir und sagt, siehst du, das ist eine nette Mannschaft. Und Bayern alle so mit vorbeilaufen. Außer Philipp und Neuer, glaube ich.
Das Klischee, dass die so hochnäsig sind.
Die kannten mich gar nicht. Wieso? Die waren so international. Aber das Ding, da habe ich rausgefunden, dass BVB hatten immer Ausgangssperre am Freitagabend gehabt. Und wir haben The Voice gehabt. Also sie haben alle The Voice geguckt.
Haben alle The Voice geschaut. Big Fans.
Yeah, I know. It's kind of amazing. Okay, but...
Und dann hast du dein rotes Trikot ausgezogen.
Nein, konnte ich nicht. Ich würde behaupten, ich bin eher Union-Fan in Berlin. Und ich weiß, das ist auch... Aber es ist so ein super Verein und ich bin da mehrmals gewesen und ich finde halt, so wie die mit Fußball umgehen, das ist meine Liebe zu Fußball. Es ist halt einfach, es geht um Fußball. Und das liebe ich halt. Irgendwie so. Und die alte Försterei da zu sitzen, beste Gefühl. Und das ist, glaube ich, eher eine Beziehung. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen mannschaftslos im Moment.
Okay. Ja, also das gleiche Thema wie mit dir und Gott. Ich und Fußball, it's not happening. Ich kann gar nichts dazu beitragen.
Null.
Null.
Welche Sportart magst du?
Dart. Ist Fernsehschauen eine Sportart? Darts ist ja eigentlich ziemlich legendary, diese WM, oder? Das geht ja immer so ab.
Ja, es ist, aber ich meine, es ist ein...
Was singen die da nochmal immer? Die singen doch immer irgend so einen Typ.
Es ist ein Saufest.
Ja,
ganz ehrlich, die ganze Publikum,
so
es sieht aus wie Oktoberfest, aber nur mit die wirklich das auseinanderziehen.
Ja,
und dann zwei Typen machen das da oben.
Also, ja, 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 voll.
Aber es ist schon, ich meine, es ist ein Spiel, der in der Kneipe irgendwie so am meisten stattfindet. Es ist kein großes Wunder, dass es dann auch in der Art gefeiert würde. Ich finde es, es ist schon super spannend, vor allem wenn die Finalisten beide gleich gut sind.
Ja.
Ich könnte es gar nicht spielen. Null.
Ich auch gar nicht. Ich hatte tatsächlich mal eine Dartscheibe kurze Zeit zu Hause.
Ich kann Dart gut spielen, aber nicht oben vor tausenden Menschen.
Würdest du so Zitterfinger bekommen, oder was?
Nein, weil es ist so, die Läste ist halt, du musst zum Beispiel als Vier musst doppel out. Also du musst halt ein Doppel als N.
Ja.
Und das ist so doppel zwei.
Ja.
Ich könnte Schaufel schmeißen, das würde ich nicht, würde ich nichts treffen.
Ich hätte das Gefühl, ich würde mich regelmäßig verletzen bei der Sportart.
Es ist like meist verletzte Spieler ja, aller Zeiten.
Ja, wirklich.
Ja?
Ja,
also so Ricochet.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich war wirklich so die Person, die es geschafft hat, im Schulsport immer den Ball ins Gesicht zu bekommen. Also wirklich, ich habe das so oft geschafft. Beim Fußball.
Ich sehe dich mit diesem Schockblick.
Ja, wirklich. Und dann damit geheult. Also, ja. Ich habe immer Gymnastik und Tanz war meins.
Das ist ein Solosport.
Ja. Nee, kann man auch Choreo in der, zu viert, kann man auch machen. Ja? Kein Problem.
Hast
ja,
du zu fett gemacht?
Hier, ja, natürlich. Mit dem Ball. Just dance, gonna be okay. Ja, das war wieder gefährlich. Oder mit diesem Band, was man so, ja, weißt du?
Man verheddert
das
sich.
Super. Ja, es ist natürlich auch alles
zwei Stunden spät, ja, ich habe mich verheddert. In der Bus.
Weißt du, wann ich mich zuletzt so richtig verletzt habe? Da war so ein TikTok-Tanz. Okay. Und ich habe aus Spaß einfach nur so einen Move gemacht, oh, um meinen Partner zu beeindrucken. Und ich war wirklich danach, hatte ich 4 Wochen Rückenschmerzen.
Ehrlich?
Ja, hat mir einen kompletten Nerv eingeklemmt. Komplett, also.
Aber du hast
Ich bin einmal zum, wie heißt das, wenn man Canyoning, wenn man so in so einen Wald, so Berge hochklettert und dann seilt man sich ab und dann lässt man sich im Wasser treiben und ist so richtig so adventurous. Okay. Sagt das dir was?
Also den ganzen Konzept verstehe ich.
Verstehst du, genau. Ja. Und ich bin auf dem Weg zum Canyoning, hatte ich eine GoPro in der Hand und bin gestolpert über eine Baumwurzel. Und anstatt die GoPro loszulassen, habe ich die aber so festgehalten und habe mir meinen Arm gebrochen.
Nein.
Ja, auf dem Weg zum Canyoning, nicht mal beim Canyoning.
Das habe ich ein paar Mal, ja, aber das ist wahrscheinlich halt beschlossen.
No,
Mirelle,
not for you
das, das nicht.
Wer weiß, was beim Canyoning passiert wäre.
Ich glaube, ja, so würde ich das erarbeiten.
Und da, Gott, jetzt, du hast mich gläubig gemacht in diesem Podcast.
It said, but he broke my arm.
Yeah.
Yeah, but lass uns
not
ehrlich
your
sein.
Neck.
Ich glaube, das ist so, ich habe so viele Verletzungen über die Zeit gehabt. Aber die, so Knochenbrechen ist schon irgendwie so ein anderes Gefühl.
Alles erst ab, wirklich so, ab ich erwachsen bin. Als Kind habe ich mir nie was gebrochen.
Ah, doch, habe ich.
Ja?
Ja.
Warst du so, einfach so crazy adventurous?
Nee,
oder?
Gar nicht. Also Sport zum Beispiel habe ich, weil ich Torwart.
Ja.
Und unser Trainer damals war halt so, also mein Vater war Polizist.
Mhm.
Er war nicht. Und der hat, und in unserer Heimat waren 5000 Anwohner, mhm, eigentlich weniger, glaube ich, aber 500 Polizei, weil die haben da trainiert.
Oh.
Und du kannst dir vorstellen, dass die Spalte
sichere
war.
Sichere Gegend.
Sagt man, aber, aber auf jeden Fall war das so, dass die nicht so beliebt waren, weil wir natürlich diese Stadt übernommen haben.
Okay.
Und die Lokalen dachten, ist auch ohne Stadt, hatten ja auch recht, aber ich war Torwart und der war der Trainer und der gesagt hat, okay, du musst aber richtig halten, ich sag's dir. Und dann gehe ich ein Serientor, habe ich geschossen, er hat's gehalten und jetzt mache ich. Und dann springe ich und der war stark und der hat das Ball so, sowas.
Oh.
Und dann habe ich meinen Daumen einfach
und
habe den Ball gestoppt, aber Daumen gebrochen. Das war die erste. Bin in den Fluss einmal gefallen und Kopf gegen Stein und da Kopf aufgemacht, also alles, ganz viele Dinge. Nase gebrochen, habe ich nicht selber gemacht, das hat jemand Gott sei Dank für mich gemacht.
Wow.
Ich habe gesagt, das war...
Ich habe eine Nasen-OP.
Ich hab irgendwie so gesagt, es war einmal so eine Schlägerei und ich war die Event Manager, also ich habe den ganze Ding organisiert, ich war der Kulturreferent in der University.
Oh.
Und dann kam eines mir, ey, da ist eine Schlägerei ausgebrochen, du musst ihm auf... Und ich sage, ich bin... What? Bin nicht Security, bin der, ey Jungs, lass.
Oh.
Und dann Nase hier hingesetzt.
Wirklich?
Ja. Ist witzig, weil tatsächlich meine Jugendfotos, irgendwann hat meine Frau meine Jugendfotos in der Hand gesagt, halt, wer ist das? Ich sag, das bin ich. Warum ist die Nase schief?
Aber jetzt ist sie wieder gerade.
Ja, das. Weil die mag den nicht wieder schief, wenn die fixen die.
Ja, ich wollte mal sagen.
So was, like, der Arzt, so, sollen wir die gerade machen?
Sollen wir die gleich noch gerade, ein bisschen kleiner, neue Form?
Ich habe so tatsächlich Cosmetic Surgery in meiner Nase gehabt. Das gebe ich jetzt in diese Podcast zu. I know.
Weil crazy. Die so schief war?
Die war nicht so schief, aber da wo der andere die hingetan hat, das war schief. Das war hier.
Ah.
Also es war so witzig, im Krankenhaus zu gehen. Und dann hat der Krankenschwester erst mal in Schock, so mal, oh mein Gott. Ich war so, okay, das lag gut. So, und dann haben die einfach in Irland.
Oh Gott, ich kann das nicht.
Nee?
Ja, so erzähl.
Die haben es einfach mit, der Arzt hat erst mal das einfach zurückgeschoben. So mit allen Gewicht einfach.
Das war so schmerzhaft,
ja,
oder?
Na, du bist, oder nicht? Ich war so aufgeschwollen, anyway. Ich bin in eine Kneipe, wo ich nie hingekommen bin, weil ich halt so damals in Iro. Und,
ich hätte nichts anderes von dir erwartet.
Nein, ich war auf Bilder, bevor irgendjemand das bescheidet. Und ich kam nie in diese Kneipe, weil es war immer so ein bisschen zu konservativ. Aha. Und ich war natürlich ein bisschen anders. Aber dann bin ich rein mit der Nase halt, und dann guckt der Chef an und so, ja, von dir erwarten wir keinen Stress heute, kannst du bleiben. Und ich war so, yay. Also, wenn du ein Cosmetic-Nase haben willst.
Ja, geh in eine Schlägerei, stell dich dazwischen und dann kann ich direkt.
Ja.
Nee, ich finde meine Nase okay.
Deine Nase ist super schön.
Danke, deine auch. Danke. Es hat sich gelohnt.
Ja, ja. Also mein Onkel hat es gemacht tatsächlich.
Oh.
Der ist Ear, Nose and Throat Spezialist, ein Chirurg, hat es gemacht. Hat mir dann eine Rechnung gestellt, die ich nicht bezahlt habe. gesagt, ich bin deine Neffe, ich zahle es nicht. Okay, dann du darfst den letzten Satz haben, das erste Show haben.
Der letzte Satz, ja, schön war es. Es ging total schnell rum. Ich wüsste jetzt nicht, ob wir jetzt hier 10 Minuten oder 3 Stunden geredet haben. Ich habe keine Ahnung. Hast du ein Zeitgefühl?
Nee.
Nee.
Nee. Weil ich habe gemerkt, als ich reinkam, meine Uhr war nicht richtig. Die ist immer noch nicht richtig.
Ja, perfekt.
Ja.
Ja, dann schauen wir einfach, was nächste Woche kommt.
Bin gespannt.
Ja, bis
Danke.
Dann. Danke.
Danke
dir.
Na, wie war's?
Super. Also ich glaube, ich, es ist kein Geheimnis, ich rede gerne und liebe Gespräche und ich mag sie. Sie ist super nett und wir haben ähnliche Austausch irgendwie so in Form von, was wir spannend finden. Und ich höre sie gerne zu, aber rede auch sehr viel.
Es war sehr unkompliziert, also im Sinne von, wir haben einfach geredet. Und wir sind von einem Thema ins andere geflowt und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen für eine zwischenmenschliche Connection, dass es sich nicht so gezwungen anfühlt, sondern einfach so flowt.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Vor 30 Jahren mit der Gründung der Deutschen Bahn AG gab es ein großes Versprechen.
Wir wissen, dass wir nur mit einer unternehmerisch agierenden Bahn Zukunft gewinnen können.
Nur irgendwie sind wir dann hier gelandet.
Das ist da draußen eine Museumseisenbahn.
Wie konnte das passieren? Ich bin Charlotte Thielmann und mein Team und ich, wir gehen dieser Frage nach. In unserem neuen Podcast Teurer Fahren. Ab dem 12. Dezember 6 Folgen jeden Donnerstag.